Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung. Heute fühlt sich an wie Montag, aber es ist erst Sonntag.
Okay.
Finde ich gut. Warum? Weil wir den Podcast früher aufnehmen mal. Ich denke die ganze Zeit, morgen muss ich wieder arbeiten, aber ist Quatsch.
Ist immer geil, ne? Wenn man denkt so, oh, morgen wieder arbeiten oder morgen habe ich das und das, und dann findet man raus, doch nicht.
Doch nicht,
ja. Das ist wie wenn man eine Verabredung hat, auf die man nicht so Bock hat, und dann sagt die andere Person ab, oh, das ist das Beste, wofür was es gibt.
Sollte man sich auch fragen, warum man die Verabredung überhaupt eingegangen ist.
Naja, manchmal, da hat man die schon 5 Tage vorher verabredet oder so, oder noch länger, und dachte sich an dem Tag, ja Mensch, da passt es ja, aber dann hat man an dem Tag gar keine Lust. Kann mal vorkommen.
Ja, kann vorkommen.
Kommt bei mir eigentlich fast immer vor, deswegen hasse ich Verabredung.
Deswegen lieber spontan treffen.
Ja.
Na gut. Ja, wir müssen heute aufnehmen, weil ich mir morgen erstmal einen MRT-Termin habe um 7.
Also ist abends. Ist er morgens? Achso, abends, ja.
Völlig komische Zeit.
Ich glaube, das ist nochmal normal, oder? Sind MRT-Termine nicht immer so?
Nee, die haben ja von 7 bis, von 7 bis 20 Uhr irgendwie auf oder so, und da den ganzen Tag machen sie halt Termine.
Hast du Angst davor?
Vor dem MRT? Nee, warum?
Ganz viele Leute haben doch so Angst, dass, wenn sie da so drin sind.
Ja, ist ein bisschen unangenehm und man hört ein bisschen weirden Techno-Music, aber ansonsten passiert ja nichts. Also.
Ja, aber ganz viele haben da drin ja so Platzangst oder so enge Angst.
Ja, es gibt. Ja, aber, also ich nicht, aber es gibt in der, wo ich bin, in der Radiologie, gibt es auch so ein offenes MRT-Gerät, wo man dann nicht in so einer engen Kabine quasi.
Ist wahrscheinlich dann nicht für alle Arten geeignet, oder?
Ich glaube, ja, man musste das irgendwie anklicken oder so. Mhm. Aber nee, ich habe damit gar kein Problem, weil ich weiß ja, also es kann ja nichts passieren.
Ich finde es auch, ich soll den Leuten jetzt nicht die Angst aussprechen, aber ich finde es auch komisch, weil ich finde, es gibt voll viele Sachen, die viel gruseliger sind beim Arzt. Also zum Beispiel sowas wie Zahnarzt oder so, finde ich viel schlimmer. Weil MRT ist halt echt, also ja, es ist ein bisschen eng, aber es ist ja oben und unten offen und du könntest ja jeder so ein bisschen nicht fest da drin oder so. Du könntest ja einfach jetzt halt so rauskriechen wie durch so einen Kindertunnel.
Nee, du hast ja auch so eine Klingel und dann bist du
das rausgefahren. Das auch, ja, aber also kann ich schon verstehen, wenn man Angst hat, dass es nicht schnell genug geht. Aber so, du bist ja nicht, also weißt du, deswegen denke ich mir immer so, ja. Es ist ja nicht wie ein Fahrstuhl oder sowas, wo du so keine Chance hast. Du liegst einfach nur auf einer Liege in so einem Plastiktunnel. Ja. Die Geräusche sind ein bisschen nervig.
Die Geräusche sind komisch. Ich glaube, es ist so diese Sammlung von, so, es ist irgendwie medizinisches Gerät, irgendwie Arztbesuch, es ist irgendwie was Besonderes, was man halt extrem selten macht.
Mhm.
Das ist so wie Fliegen. Die Flugzeuggeräusche sind ja auch immer komisch,
aber wenn man sie nicht kennt. Ja, aber da habe ich auch Angst, dass
man abstürzt. Ja, aber du kennst die Geräusche ja einfach nicht. Wenn du jede Woche 5-mal fliegst, kennst du die Geräusche genau, und wenn du ein bisschen Verständnis hast für so ein Flugzeug, dann weißt du, woher die Geräusche kommen. Wenn ein Auto Geräusche macht, wenn die Drehzahl hochgeht, fragst du dich auch nicht, was es ist.
Ja, stimmt.
So, und dann, also das können andere besser erklären, aber Airbusse machen ja auch noch ganz komische Geräusche von der Hydraulik und so, und
wenn man das weiß. Hast du auch schon mal ein MRT gemacht, oder?
Ja, schon.
Stimmt, das hättest du ja gar nicht erzählen können.
Ja, ne, ich habe wegen meines Knies und wegen meiner Hüfte mal da. Ein MRT gemacht.
Ich musste mal so ein Ganzkörperding machen, das hat einfach eine Dreiviertelstunde gedauert.
Ja, das ist dann ätzend.
Oh, das war so langweilig.
Und dann habe ich den MRT-Termin und vorher habe ich eine Doppelstunde bei der Einzelselbsterfahrung. Das mache ich ja im Rahmen meiner Ausbildung zum Therapeuten, wo man schaut quasi, was so eigene Themen sein könnten, die einem in der Therapie sozusagen auf die Füße fallen können, oder wo man aufpassen muss, dass man da nicht quasi übersteigert reagiert, wenn ein Patient sich so und so verhält, weil das vielleicht einen erinnert an eine eigene Beziehungserfahrung oder, ja, keine Ahnung, wenn man selber vielleicht eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur hat, dass man dann sich dessen bewusst ist und dann zum Beispiel PatientInnen nicht ausnutzt, die so eine ängstlich vermeidende und so, oder so eine Persönlichkeitsstruktur haben, wo sie einen sehr viel bestärken und sehr viel loben und so, dass man die Patienten dann nicht übermäßig lange bei sich in der Therapie behält, weil es einem gut tut, weil es freut einen ja, wenn man die ganze Zeit so quasi gelobt wird, und als wenn das halt so eine Dynamik ist, dass sich dessen bewusst ist und dass man dann vielleicht solche Patienten ablehnt oder an sich selber arbeitet und guckt, dass man diese narzisstische Persönlichkeitsstruktur vielleicht irgendwie ablegt oder was auch immer.
Also einfach so mal auf sich selber gucken, um dann der bestmögliche Therapeut zu werden.
Ja, genau.
Vielleicht als kleine Einschätzung, damit die Leute wissen, was es bedeutet, Therapeut zu werden in Deutschland. Du musst dir bezahlen, die Stunden. Und die kosten pro Stunde 150 Euro. Mhm. Und du musst davon Also, ich glaube, wie viele waren es? 60 oder so?
Nee, 120.
Okay, aber du musst nicht alle selbst, also du musst nicht alle in einer Einzelstunde machen. Die Gruppenstunden sind günstiger.
Ja.
Aber es wird, also von deinem Institut wird empfohlen, 20 zu machen. Also 20 mal 150 Euro.
Selbst Einzel-Selbsterfahrung. Ja. Ja, genau. Ja, also 20 von diesen 120 in einer Einzel-Selbsterfahrung zu machen.
Ja.
In anderen Ausbildungen ist es noch, also
ein bisschen anders aufgeteilt, aber ja, trotzdem ist es halt richtig teuer. Also,
ja, also muss ja viel
Geld vorstreichen. Du kriegst es an keiner Stelle zurück.
Naja, theoretisch ist es ein Nullsummenspiel, die ganze Ausbildung, weil man ja die ambulanten Fälle ja zum Teil noch finanziert, dafür kriegt man ja Geld.
Das ist ja aber eine richtige Lüge, weil dafür kriegst du zwar Geld, aber die fließen ja direkt in deine Ausbildung und ein normaler Mensch hat ja noch Alltagskosten.
Ja, richtig. Also, ja, wie gesagt, also in diesen 5 Jahren Ausbildung verdient man 0 Euro.
Genau, aber man hat auch keine Zeit, Geld zu verdienen.
Ja, genau. Und nebenbei wenig Zeit, Geld zu verdienen. Also man muss sehr viel Geld in die Hand nehmen, um diese Ausbildung zu machen.
Wir mussten eine kleine Pause einlegen, weil hier einfach so ein Assi-Mensch mit Porsche in der Straße rumgegrölt hat.
Also rumgefahren, der hat nicht rumgegrölt. Das hat sich ja an, als hätte er rumgebrüllt. Aber
sein Auto.
Ja, wir müssen hier heute, wir sind ja hier im Dachgeschoss und wir haben hier heute, weiß ich nicht, 26 Grad. Und wir haben alle Fenster auf, deswegen, wenn ein paar mehr Hintergrundgeräusche sind, sieht es uns nach. Wir haben versucht, nicht zu schmelzen.
Ich find's schön. Ich liebe das.
Dann
außer heute die, Nacht, da war es mir auch
dann machen wir die Fenster zu und dann ist es noch toller
für dich. Eine kleine Sauna. Nee, das ist gerade perfekt. Einfach so Körpertemperatur, das ist das perfekte Wetter.
Es ist aber 10 Grad unter Körpertemperatur draußen.
Stimmt, dann ist voll warm, ne?
Der Körper 37 Grad.
Stimmt. Ja, okay, aber 10 Grad, das ist doch, also ist ja klar, das, also Wind darunter finde ich auch unnatürlich. Das ist doch voll komisch, das ist doch, also setzt man ja schon Kondenswasser an als Mensch, wenn man bei so 15 Grad immer leben muss.
Ja, aber man ist viel leistungsfähiger.
Aber es macht mir keine Freude in meinem Herzen. Und das senkt ja auch meine Leistungsfähigkeit. Mein perfektes Wetter sind 26,5 Grad und eine leichte Brise. Sommer an der Nordsee.
Ja, meinst 22 Grad.
Nee, da muss man noch ein Jäckchen mitnehmen, das mag ich nicht.
Nee, musst du nicht.
Doch.
Nee.
Doch.
Kann man.
Wenn man in Schatten tritt, dann braucht man ein Jäckchen. Was ist?
Alles klar.
Wie war deine Woche?
Meine Woche war ganz normal. Ich habe gearbeitet und so Erwachsenensachen gemacht und das hat mich extrem genervt.
Wir haben uns richtig viel gezofft die letzten Tage.
Das stimmt nicht.
Naja, schon.
Gestern und heute.
So viel.
Ja, die letzten Tage.
Freitag auch schon.
Gestern und heute.
Freitag auch schon.
Ja, gleich zoffen wir uns nochmal.
Ja, und unter anderem deswegen, weil du so am Gumpeln warst.
Ja, ich hader mit vielen Dingen und das nervt mich auch selber. Aber ich komme da manchmal nicht von los, dass mich das dann nervt, wenn ich von der Arbeit komme und ich dann weiterarbeiten muss. Dann muss ich mich um den Haushalt kümmern, dann muss ich mit dem Hund raus, dann muss ich aufräumen, dann muss ich das Essen für den nächsten Tag bei der Arbeit wieder vorbereiten und dann ist es 22 Uhr und ich kann wieder schlafen gehen. Da, yippie.
Ja.
Drecksystem. Da war ich sauer.
Dabei hast du eigentlich echt voll humane Arbeitszeiten.
Ja.
Das Einzige, was echt ein bisschen doof ist, dass du so viel pendelst jetzt. Also du fährst ja schon lange zur Arbeit, gerade mit Stau und so, ist ja manchmal fast eine Stunde.
Ja.
Das ist schon doof.
Das ist einfach verlorene Lebenszeit.
Ja, pendeln macht ja auch richtig krank.
Ja, also, ja. Wenn man da nicht arbeiten kann in dieser Zeit, also wenn man, keine Ahnung, wenn man in Hannover wohnt und in Hamburg arbeitet, man die Arbeitszeit auch, also die Anfahrtszeit auch schon arbeiten kann und das auch abrechnen kann, dann ist das was komplett anderes. Aber wenn du eine Stunde zur Arbeit brauchst, davon hast du ja nichts, außer dass du früher los musst und weniger Freizeit hast.
Ja, weil du fährst auch Auto und sowas, ne? Also ja, genau. Mal abgesehen davon, dass man deinen Job nicht von unterwegs machen kann, also du kannst ja kein Homeoffice machen.
Nee.
Ist ja auch, dass du dann mit der Bahn nicht hinfahren kannst.
Ja.
Also literally nicht kannst. So, es fehlt eine Verbindung einfach.
Ja, also es würde gehen, aber es dauert dann halt viermal so lang.
Also wenn man das auf Google eingibt, dann sagt er dir, dass du am Ende ein Taxi nehmen sollst.
Ja, das war, glaube ich, weil es irgendwie auf den Sonntag war. Aber es gibt eine Bahn, aber wie gesagt, es dauert 1,5 bis 2 Stunden an.
Ja, also
und dann fahre ich 4 Stunden Bahn am Tag, ist auch Quatsch. Dann habe ich gar keine Zeit mehr. Dann habe ich wirklich keine Zeit mehr. So habe ich nur gefühlt keine Zeit, weil ich mich halt um so erwachsenen Sachen kümmern muss, auf die ich dann keine Lust habe. Und dann nervt mich das. Und dann kann ich da oftmals schlecht loslassen. Und dann sehe ich auch nicht mehr so die Sachen, die ich zum Beispiel in der Woche, die dann gut waren in der Woche. Zum Beispiel, dass ich mit dem Fahrrad bei der Arbeit war und dass ich einmal beim Sport war und dass ich am Sonntag davor eine große Radtour gemacht habe und solche Sachen.
Dass du dann doch eigentlich viel
Zeit. Dass es dann eigentlich doch ganz okay ist, aber trotzdem nervt mich dann so Kleinigkeiten.
Ja, kann ich verstehen. Wir sind ja beide nicht so Fan von fremdbestimmt sein. Also wir sind hier die geborene selbstständigen Familie.
Scheint so.
Ich arbeite lieber 25 Stunden gefühlt am Tag, auf eigene Faust sozusagen, als so 5 Stunden am Tag fremdbestimmt.
Ja, kann ich verstehen.
Mich macht das wahnsinnig.
Ich dachte früher, ich mag das nicht. Oder mir macht das nichts aus, aber irgendwie mittlerweile merke ich schon, dass mich auch so, ja, diese Fremdbestimmtheit, diese Vorgegebenheit der Arbeitszeiten, die ja nicht mal unbedingt Sinn machen. Also ja. Das macht ja manchmal auch jetzt in der Klinik, in der ich arbeite, würde es zum Beispiel Sinn machen, dass ich da mal am Nachmittag arbeite.
Mhm.
Weil ab 16:30, 17 Uhr sind die Psychologen weg, die Ärzte sind weg. Und dann ist die Pflege da alleine mit den PatientInnen. Und da könnte man genauso gut den Tag noch irgendwie nutzen. Und es ist aber vorgegeben, da um 8 anzutanzen.
Ja, und man muss halt auch sagen, es ist jetzt auch eigentlich fast das erste Mal wieder, dass du in so einer Art von Job bist. Weil den Job, den du vorher gemacht hast, da hattest du zwar eigentlich auf dem Papier 9-to-5-Arbeitszeiten, aber ihr wart ja super, super frei in eurem Team und das wurde euch komplett überlassen, wie ihr das gestaltet. Und du bist ja basically zur Arbeit gegangen, wenn du es für richtig gehalten hast.
Ja, nicht nur aus eigenen Bedürfnissen.
Das klingt nein, jetzt nein, ein bisschen nein, so, im Team.
So, wir haben im Team geguckt, was macht Sinn, wo sind die Bedürfnisse unserer Bewohnenden, wann macht das Sinn, morgens mit denen um 9 Termin zu machen? Nee, da schlafen die alle noch und schaffen sich die Tagesstruktur einzuhalten. Dann machen wir dann arbeiten wir halt am Nachmittag.
Ja, genau. Und Abend, deswegen hast du diese Erfahrung eigentlich gar nicht so richtig bisher gemacht in so einem kompletten, eingespannten Job. Also klar, du hast schon mal das Praktikum und sowas, aber noch nie so dauerhaft sozusagen. Ja. Und offensichtlich bist auch du nicht so gut dafür geeignet,
schon wie ich. Nicht. Ja. Naja.
Aber Selbstständigkeit bringt auch viele Downsides mit. Also.
Ja.
Muss man auch wollen. Also ich kann, also wir haben ja auch viele im Freundeskreis, die es ausprobiert haben und dann gesagt haben so, nee, ist nichts für mich, ist mit viel Risiko behaftet und viel Anstrengung und Sorgen und was auch immer.
Es gibt auch viele TherapeutInnen, die später zwar auch eine eigene Praxis haben, aber immer noch irgendwie einen gewissen Stundensatz in der Klinik angestellt sind, weil sie halt die Sicherheit haben wollen. Mhm. Das ist einfach Typsache. Aber ich habe jetzt im Moment so das Gefühl, dass ich froh bin, jetzt dieses PT2 jetzt gerade zu machen und dann nach dem PT1, das ist quasi dann erstmal, dass meine letzte Pflichtfestanstellung ist und dass ich danach dann gucken kann, wie ich das handhabe, ob ich dann auch zeitlang in der Klinik arbeite oder einen Teil der Woche in der Klinik und dann den Rest selber oder
da das kann ist dann ja aber erst Ende nächsten Jahres, also es ist noch sehr lange hin.
Ja, im Frühjahr 27, denke ich, bin ich fertig.
Ja,
aber bis dahin.
Dann haben wir einfach, wie lange hast du denn? 10 Jahre, oder? Die Ausbildung?
Ja, ich habe 2017 angefangen zu studieren.
Ja, krass, 10 Jahre.
Ja.
Gut, das ist bei Medizinern also auch so, aber die verdienen auch am Ende ein anderes Gehalt.
Ja, aber ich hatte ja als Jugendlicher mal überlegt, zur Bundeswehr zu gehen.
Mhm.
Das wären dann nochmal
10 Jahre. Um da Medizin zu studieren.
Aber es wären dann nochmal da 10 Jahre länger. Wenn ich das jetzt überlege, bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe.
Ja, und vor allem... Ich habe ja jetzt durch das Studium doch ein bisschen mehr Zeit mit Bundeswehr-Mitarbeitenden, also die meisten Soldaten, verbracht. Das ist schon auch ein besonderer Schlag, Leute. So. Also gar nicht mal so sehr die Individuen, die sind eigentlich alle cool. Also manche sind cool, manche sind dumm. Aber also wenn du vor Ort bist in der Kaserne und die Arbeitsstruktur ist einfach schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Also wenn du das nicht gewohnt bist und wenn du dann nicht dauerhaft drin bist, dann... Es ist extrem befremdlich.
Ja, das kann gut sein. Aber ich glaube, man gewöhnt sich ja dran, ne? Wenn du da anfängst mit 18.
Dann, ja, wenn du halt von Anfang an gar kein anderes Arbeitsleben kennengelernt hast. Und ich glaube, du musst auch schon die richtige. Also bei mir hat das im Leben nicht funktioniert. Ich bin ja eh so ein. Hab's nicht so mit Autoritäten.
Ja, da ist.
Und wenn dann auch noch Männer mir sagen, was ich zu tun habe, einfach nur aus Prinzip auf keinsten. Also ja, ich fand es mir schon extrem schwer, über die Lippen zu kommen, die mit ihrem Titel anzusprechen.
Also, Oberfeldwebel.
Naja, weil die sind ja dann so, Herr Oberfeldwebel, keine Ahnung, ich weiß nicht so genau. Also bevor die überhaupt was fragen oder sowas, das habe ich schon nicht geschafft.
Hast du mitbekommen, dass der eine Hauptfeldwebel irgendwo, der hatte eine Strafe bekommen, weil er eine Beziehung eingegangen ist mit der Ex-Frau von einem Kameraden.
Hä, das darf man nicht?
Nee.
Warum nicht?
Die waren... getrennt lebend, aber noch nicht geschieden. Und so lange ist es untersagt, unter Kameraden quasi die Frauen irgendwie zu tauschen, sozusagen.
Was ist das denn?
Das zersetzt ja komplett die
Moral
der Truppe. Also stell dir mal vor, das geht los, dein Vorgesetzter fängt was mit deiner Frau an.
Ja, wenn das rauskommt, aber wenn das dann.
Die waren in der gleichen Brigade, also das ist.
Ja, aber wenn das freiwillig.
Der hat erstmal eine Versetzungssperre und reduzierte Gehälter irgendwie bekommen oder so.
Hey, das finde ich ganz komisch. Es sind doch erwachsene Menschen. Das müssen wir doch selber klären können. Das ist doch das Argument, dass das
ist so der Unterschied, wenn die Scheidung schon vollzogen gewesen wäre. Ja, aber er hat halt quasi dazu beigetragen, die Ehe zu brechen.
Das ist auch totaler Quatsch. Naja, guck, deswegen könnte ich das schon nicht erwarten. Das wäre schon für mich. Und auch so mit dem, dass sie die Uniform außerhalb tragen müssen und so. Auch wenn die einfach irgendwie.
Nee, nur wenn sie Bahn fahren.
Ja, wenn sie das quasi nutzen, aber dass es dann auch so bis auf die Unterhose quasi kontrolliert wird. Also, es ist alles nichts für mich.
Deswegen, das steckt ja nicht drin.
Deswegen bin ich da auch nicht. Aber gut für die Leute, die sich da wohlfühlen und die da einen coolen Job machen und zumindest ja auch ganz anständig bezahlt werden und viele Social Benefits haben und so.
Das ist schon ganz cool. Und auch eine wichtige Aufgabe.
Ja, ja.
Erledigen.
Also es war ja auch cool, habe ich ja neu schon erzählt, als wir da in der Kaserne waren. Also das war voll interessant auch. Ich habe auch voll viel von denen gelernt. Aber ich könnte mir da halt nicht so einen Kartoffelbrei ohne Konsistenz mittags reinpfampfen und dann gerade stehen, wenn mein Chef vorbeikommt.
Ja, und das ist in manchen Kliniken auch so.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch in vielen normalen Jobs so. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. News der Woche.
News der Woche. Ich bin gespannt, was du rausgesucht hast. NDW. News der Woche.
Ich habe gedacht, also diese Woche, News der Woche, hätten ja extrem viel geboten im negativen Bereich. Also zur zeitlichen Einordnung. Iran und Israel haben gerade den Nahostkonflikt eskalieren lassen.
Naja.
Also wer, was, also...
Naja, also...
Ja.
Forscher, Politologen,
ja.
Völkerrechtler haben gesagt,
ja.
Das war ein völkerrechtswidriger Angriff der Israelis auf den Iran.
Ja, natürlich, ja.
Es war ein, sie nennen das Präventivschlag, aber es gab keine genügenden Beweise,
ja.
Um das zu rechtfertigen.
Das ist ja schon seit Jahren mit dem Atomprogramm der Iraner.
Genau, aber das war jetzt einfach nochmal, um es klarzustellen, guckt's nach, Völkerrechtler sagen das, das war nicht in Ordnung. Und dementsprechend hat der Iran damit jetzt erstmal, der verteidigt sich jetzt erstmal.
Mhm.
Und das, um so eine kleine Prognose zu geben, das Ding wird, der Krieg wird bald zu Ende sein. Weil der Israel hat schon eine Lufthoheit über dem Iran, also die werden sich nicht mehr lange wehren können.
Mhm.
So. Also.
Ja, also auf jeden Fall ist die Lage in Nahost bietet ja sowieso im Grunde jede Woche Raum für
Nachrichten
und News der Woche. Dann ist ja außerdem die Lage in den USA gerade komplett am Eskalieren, dadurch, dass Trump da die National Guard in Kalifornien deployed hat. Dann wurde ihm das wieder verboten, jetzt hat er wieder Berufung dagegen eingelegt.
Und jetzt wurde dann eine ehemalige Vorsitzende in Missouri.
Minnesota,
ja, genau. Eine Demokratin ermordet, erschossen.
Ja, aber das hat ja jetzt erstmal nichts mit Trump zu tun. Also natürlich damit, dass er die Lage im Land so aufheizt und so für so eine politisch heftige Stimmung sorgt. Aber ich meine, er hat jetzt niemanden hingeschickt. Das klingt jetzt so, als hätte er das irgendwie einen Auftrag gegeben.
Es ist, der hat eine Liste, die wurde gefunden. Da stand unter anderem Tim Walz mit drauf.
Ja.
Und der ist noch flüchtig.
Der Typ, der die erschossen hat. Ja. Ja, also die Lage in den USA ist extrem zugespitzt und sehr auf der Kippe und extrem faschistoid anmutend, haben wir auch schon häufiger gesagt. Also wer nicht mehr in Ruhe protestieren darf, das ist dann kein demokratisches Land.
Ja.
Mal abgesehen davon, dass es übelst verwerflich ist, wie mit Migranten umgegangen wird. Mal abgesehen davon, nochmal der Reminder, Migration, auch illegale Migration ist kein Verbrechen. Das ist in den USA rechtlich eine Ordnungswidrigkeit, so wie Falschparken.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, weil man verstößt gegen ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist, aber halt die Migrationsgesetze sozusagen, ja. Das ist kein Strafgesetz. Das sind halt Papier, also bürokratische Vergehen.
Ja.
Was ein Gesetzesbruch sein kann, ist illegaler Grenzübertritt, aber in dem Moment, in dem du in den USA bist, machst du das nicht mehr.
Nee, das ist ja dann dem Moment passiert, wo du...
Genau.
Ja,
also es ist wie Gras besitzen und haben früher, als es noch nicht legal war. Weißt du, das war doch auch immer so, wenn du schon geraucht hast, kann niemand mehr was mehr dagegen machen, sozusagen. Ja. Und dementsprechend ist es halt totaler Quatsch, immer so zu tun, als wären das so hochkriminelle Leute. Deswegen darfst du die halt auch nicht einfach... Also du darfst die weder deportieren... Also heißt es auf Deutsch auch so? Deporten, noch...
Abschieben heißt
und es erst recht darfst du die nicht in Haft bringen. Was hat er jetzt auch schon angefangen.
Ja.
Also, naja, wie auch immer. Das wollte ich ja eigentlich nicht erzählen, sondern...
Jetzt haben wir es doch erzählt.
Jetzt haben wir es doch kurz angeschnitten. Ich wollte was Positives erzählen.
Okay, ich bin gespannt.
Nämlich, kennst du das Projekt Freiheitsfonds? Ja oder
vielleicht,
nein?
Vielleicht, weiß ich nicht.
Also das ist eher ein deutsches Projekt, mit dem Menschen aus dem Gefängnis freigekauft werden in Deutschland, die da drin
sind. Ah ja, ja, wegen Schwarzfahren.
Genau.
Ja, oder wegen Lebensmitteldiebstahl.
Also in dem Fall geht es um Schwarzfahren. Ja. Und dieses Projekt hat gerade diese Woche wieder 110 Schwarzfahrer freigekauft.
Mhm.
Und damit verbunden mit diesem gesamten Projekt ist halt auch immer der Appell, das abzuschaffen. Also Grundlage dafür, dass die da halt überhaupt für ins Gefängnis gehen, ist Paragraph 265a, der halt Fahren ohne Ticket mit Freiheitsgrad, genau, das ist halt ein Erschleichen von einer Fahrleistung.
Mhm.
Das wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft oder halt einer Geldzahlung. Mhm. Aber die Menschen, die natürlich exorbitant oft davon betroffen sind, sind Menschen, die halt sich weder das Ticket leisten können, noch die Geldstrafe und deswegen ins Gefängnis gehen für die Tatsache, dass sie einfach von A nach B wollten oder einen warmen Platz zum Sitzen haben wollten oder was auch immer.
Oder von A nach B mussten, weil sie arbeiten müssen.
Das auch, genau.
Im Zweifel und davon so wenig übrig bleibt, dass...
Und also es wurden insgesamt schon 1400 Menschen aus dem Gefängnis geholt mit diesem Projekt, genau mit dem Geld davon. Und das hat den deutschen Staat 20 Millionen Euro Unterbringungskosten gespart. Also 1400 Menschen, die täglich schwarz fahren, hätten ja niemals so viel Geld die Öffis gekostet, wie diese 20 Millionen Euro Unterbringungskosten, die entstehen, dadurch, dass die im Gefängnis sitzen.
Ja, hier nochmal unsere, oder vor allem meine Forderung, ÖPNV muss kostenlos sein.
Deswegen wollte ich das erzählen, weil ich fand, das war eine richtig gute News. Ich finde, das ist die, also man kann es jetzt nicht hier zivilen Ungehorsam nennen, aber das ist,
das ist einfach
ein tolles Projekt, das erstmal die Leute...
Das ist Win-Win-Win
für alle. Erstmal ist es Win-Win einfach auf rein menschlicher und sogar ökonomischer Ebene. Aber was es auch ist, es ist eine Erinnerung daran, Systeme, die wir für gegeben und normal halten, zu hinterfragen. Ja. Auch das System Strafe und Gefängnis, habe ich auch schon öfter angesprochen. Die Relevanz und Wichtig und Richtigkeit von Gefängnissen ist bei weitem nicht so eindeutig für, wie man sie hält sozusagen. Ja. Also wir wachsen auf in dem Glauben, eine Gesellschaft funktioniert nicht ohne Gefängnis. Das stimmt aber nicht. Und schon gar nicht auf die Art, wie wir Gefängnis im Zweifel interpretieren und leben. Ich meine, das gibt es ja immerhin schon mal Unterschiede zwischen den Ländern, wo man dann auch Positivbeispiele sieht, wie halt Strafe anders umgesetzt werden kann und was das halt auch bringt. Und auch auf der anderen Seite Negativbeispiele, wenn du die halt einfach irgendwo einsperrst, was es nicht bringt. Aber deswegen fand ich das eine gute News. Einfach nochmal ein kleiner Reminder. Abolish prisons.
Ja, in meisten Teilen ja, finde ich ja. Manche Leute muss man vor sich und der Gesellschaft auf jeden Fall
schützen. Ja, aber das muss ja nicht in Form eines Gefängnisses sein.
Nee, aber die müssen schon meiner Meinung nach auch abgesondert werden, sag ich mal.
Ja, aber auch
da. Aber jetzt kein Schwarzfahrer.
Denn der ist schon mal
auf der schon mal nicht. Und ja, da, wie gesagt.
Ich weiß, das Argument ist dann, ja, dann fahren ja alle Leute ohne Ticket, wenn man gar nicht mehr deswegen eine Strafe kriegt. Ja.
Ja, das ist ja das Ziel der Sache. Also ÖPNV ist immer, ist ein Verlustgeschäft. Damit kann man kein Geld verdienen. So. Es sei denn, man spart in den falschen Ecken. So. Oder man muss die Ticketpreise massiv erhöhen. So wie die Deutsche Bahn, die jetzt sagt, Familien muss jedes einzelne Familienmitglied muss eine Reservierung haben. Also macht es auch noch unattraktiver.
Ja.
Das ist so ein Quatsch. Also ÖPNV muss ausgebaut werden.
Ja.
ÖPNV muss verstaatlicht werden und es muss umsonst sein.
Mhm.
Und die jetzt sagen, ja, dass die Investition in das System, in das Straßennetz kostet ja, oder in das Infrastrukturnetz kostet Geld, ja, aber es bringt so viel mehr Geld ein, wenn die Leute aufhören, mit dem Auto überall hinzufahren, wenn sie über mit der Bahn hinfahren.
Allein langfristigen Kosten, die für Klimaschutz raufgehen, sind ja um einiges höher als
Verkehrsunfälle, die sinken. Da kommen die Leute nicht mehr ins Krankenhaus, das kostet weniger Geld. Die Leute sterben vielleicht später oder haben weniger Lungenkrebs, weil sie nicht den ganzen Tag Abgase einatmen müssen. Die Innenstädte werden nicht so heiß. Die Leute, die in der Innenstadt leben.
Okay, ich glaube, wir haben es verstanden.
Sterben nicht an Hitzeschlag, weil es 40 Grad in der Innenstadt hat. Also,
ja.
So.
Das stimmt. Ja, das war meine News der Woche.
Danke.
Bitte, das fand ich eine schöne News.
Also jetzt, wo du das erzählt hast, das Dings kenne ich.
Ja, ich kannte es auch, aber ich fand, es war nochmal eine gute Erinnerung. Okay, dann Thema der Woche.
TDW, Thema der Woche.
Wie nennen wir das Thema eigentlich?
Jetzt hat ein bisschen unhandlichen Titel.
Sehr unhandlich, ne?
Wir haben es
Wörterbuch/.
Nee, Stigmatisierung von psychischen Krankheiten, insbesondere durch Medien, insbesondere von sozialen Medien. Das ist unser handliches Thema der Woche.
Ich wollte eigentlich eine Wörterbuchfolge machen, aber da hat Vanessa zu Recht gesagt, das könnte ein bisschen langweilig werden. Ich wollte alle möglichen Begriffe erklären, aber ich glaube, dass und sie richtig einordnen, was sie eigentlich bedeuten, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu trocken auf Dauer.
Deswegen machen wir jetzt, sprechen wir darüber, Trigger und Co., OCD, Psychose, diese
Anxiety,
ganzen
Depression.
Wörter, die auf Social Media wild um sich geworfen werden und ja zum Teil komplett zweckentfremdet werden, über die wollen wir sprechen. Mhm. Das soll keine Folge sein, die euch jetzt komplett einen erhobenen Zeigefinger aufführt. So, wir sind alle quasi Opfer von dem, was wir den ganzen Tag hören. Manchmal reproduziert man Sprache halt einfach, weil man, so funktioniert Sprache ja. Man hört Dinge den ganzen Tag und dann fängt man selber an, das zu sagen.
Ja. Das bedeutet nicht, dass man, dass es in böser Absicht geschieht.
Nein.
Sondern wir wollen einfach nur sensibilisieren, dass ihr wisst, was ihr da eigentlich sagt und dann vielleicht beim nächsten Mal überlegt, ob ihr das so ausdrückt oder vielleicht anders.
Ja, genau. Und insbesondere natürlich die Leute, die das dann vielleicht auch posten oder verschriftlichen, wo man ja vielleicht nochmal eine Chance mehr hat, darüber nachzudenken. Das soll der erste Teil sein, quasi so ein bisschen Wörterkunde und ein bisschen darüber reden, ob das so sinnvoll ist. Und dann wollen wir einfach noch insgesamt über Stigmatisierung von psychischen Krankheiten durch Medien vor allem sprechen, Bücher, Filme und so weiter.
Zeitungen.
Was macht das mit unserem Bild? Wollen einfach über so ein paar Krankheiten reden, die besonders häufig vorkommen in Filmen und so.
Und was bedeutet das für die Betroffenen, ne?
Genau.
Da sagt man ja auch oft, dass diese Stigmatisierung die viel größere Belastung ist als die eigentliche Erkrankung. Mhm. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen.
Genau, und deswegen wollen wir da mal drüber reden. Und dann legen wir doch mal los. Junge,
Was triggert mich denn so? Mich triggert, wenn Leute Trigger sagen. Weil das kommt eigentlich, wo das mal ursprünglich herkommt, ist das eine Reaktion von Menschen, die schwer traumatisiert sind auf bestimmte Gerüche, Menschen, Orte, was auch immer, Musik, ne? Weil das die in so wieder in diese Situation zurückversetzt.
Mhm.
Also das ist wirklich schwerst belastend für die, diese Trigger-Momente. Und dadurch, dass wir eben ständig sagen, boah, das triggert mich jetzt gerade voll, dass, weiß ich nicht, was zum Beispiel, was triggert einen?
Ja, Dinge, die einen eigentlich, wo man eigentlich sagen will, das nervt oder das,
und das nervt mich jetzt gerade.
Das macht mich schlecht, Laune, das macht mich traurig, solche Sachen.
Ja, oder damit komme ich gerade nicht klar oder was auch immer. Aber das Ursprüngliche kommt aus dieser, von Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung, die zum Beispiel einen Hausbrand überlebt haben. Und wenn die dann
Kerze riechen oder den drauf, wenn das so aufsteigt.
Ja, verbranntes Holz oder Menschen, Soldaten im Krieg, die verbranntes Menschenfleisch gerochen haben.
Mhm.
Wenn die ein verbranntes Nackensteak riechen auf dem Grill, das kann die komplett aus den Socken hauen, weil das eben ähnlich ist oder gleich. Und ich habe das selber auch schon nicht, ich habe keinen Trigger erlebt, aber ich weiß, woher das kommt. Also ich habe das selber erlebt in zwei Situationen.
Bei jemand anderem beobachtet?
Nee, bei mir selber. Ach nicht so. Wie gesagt, kein Trigger, aber ich habe diese Reaktion von einem negativen Erlebnis, also ich habe was Negatives erlebt.
Ja.
In dem Moment habe ich was Bestimmtes gehört und dann habe ich das wieder gehört und dann ging es mir schlecht, war ich angespannt. Und das mal 100 ist bei traumatisch belasteten.
Ja. Weil das Problem ist natürlich jedes Mal, und das gilt jetzt nicht nur für dieses Wort, sondern für alle folgenden auch, jedes Mal, wenn man das so lapidar verwendet, nimmt man die Wichtigkeit und die Möglichkeit für die Leute, die sowas erleben, sich auszudrücken. Weil wie sollen die das denn noch beschreiben? Wie sollen die noch den Raum auch bekommen und die anständige Behandlung und das richtige Verständnis, wenn plötzlich alles ein Trigger ist? Okay.
Genau, das ist das erste Wort.
Dann zweites Wort,
was
super viel verwendet wird, mein OCD kickt.
Ja, das OCD ist...
Das finde ich eigentlich fast schlimmer. Also ich muss sagen, das ist für mich
OCD eine persönliche... OCD bedeutet Zwangsstörung auf Deutsch.
Ja. Das ist für mich was ich gar nicht cool finde, wenn man das verwendet.
Warum?
Weil erstmal wird das auch sehr, und das führt für, also weil Trigger wird ja meistens wenigstens noch für negative Sachen benutzt, sozusagen.
Ja.
Also das wird da wenigstens noch im Kontext von, das macht was mit mir, ich werde davon traurig oder was auch immer genutzt.
Ja.
OCD wird ganz oft in wirklich sehr witzigen Kontexten benutzt oder sehr wirklich lapidaren Momenten. Also sowas wie, wenn irgendwie die Kerze nicht mit dem Emblem nach vorne steht oder sowas. Oder irgendwas nicht ganz ordentlich ist. Und man dann sagt so, boah, das, da kickt mein OCD oder das, also mein OCD kann das und das nicht aushalten, weil irgendwie eine Ecke nicht gerade ist oder sowas.
Ja.
Und man dann einfach nur optisch ein bisschen gestört ist oder man sich da mal Gedanken drüber macht.
Ja.
Oder meinetwegen, ja, oder man selbst einfach, wenn man sich ja, jedes Mal ärgert, wenn man das anguckt und sich so denkt, so, boah, das sieht aber echt ömmelig aus. Das ist was dann ist ja.
Ömmelig?
Naja, sieht blöd aus, unordentlich, nicht schön. Ja,
nicht gerade.
Das kenne ich durchaus auch. Also ich bin auch jemand, der die Sachen schon im rechten Winkel gerade rückt. Aber es ist halt nicht das Gleiche wie eine Zwangsstörung.
Nee. Und das macht mich auch richtig sauer, weil das habe ich relativ
viel
erlebt. Und jemand mit einer Zwangsstörung...
Also du hast Patienten mit Zwangsstörung ja, genau. viel erlebt.
Ja. Ich selber nicht.
Nee.
Genau. Die leiden so extrem... Und da geht es nicht darum, die Sachen gerade hinzustellen, sondern wenn die wirklich mehr als eine halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden auf Klo sitzen oder duschen, sich minutenlang die Hände waschen und dabei anfangen zu schwitzen und es nicht aufhören können und es nicht davon wegkommen, diese Leute sind massiv belastet und die würden sowas niemals sagen. Da kickt mein OCD. Also das ist wirklich eine schwer belastende, unangenehme psychische Erkrankung, die niemand haben möchte.
Und die auch ganz schlimm körperlichen Folgen, ne? Ja. Also durch das ganze Waschen oder auch durch stundenlanges Aufräumen, hin und her rennen, irgendwas checken. Also
den ganzen, da geht so viel Zeit drauf, wenn sie 10, 15 Mal den Herd kontrollieren müssen, die Kippschalter ausmachen müssen von Steckdosenleisten, wenn sie... Tür abschließen müssen mehrfach, die Fenster auf und zu, davon den Briefkasten auf und zu, die Sachen gehen davon auch kaputt. Also was auch für eine finanzielle Belastung das für die dann ist, aufgrund der Erkrankung und der Wasserverbrauch, wo sie dann kämpfen müssen, dass die Ämter das übernehmen, weil das eben aus der psychischen Erkrankung geboren ist, dieser hohe Wasserverbrauch. Ne? Wenn die stundenlang die Dusche jeden Tag an ist, das ist einfach immens viel Wasser. Oder das Klo was ständig verstopft und ständig muss ein Klempner kommen. Weil einfach rollenweise Klopapier verwendet werden muss. Das ist nicht freiwillig. Niemand macht das freiwillig. Das ist schon sehr... Ja.
Ja, das finde ich auch. Das ist nicht nett. Weil das hat das so relativiert und verharmlost.
Ja.
Ne?
Ja.
Und es leiden ja viele Menschen an einer Zwangsstörung. Ich habe auch das... Ich finde, das ist irgendwie unterrepräsentiert.
Inwiefern meinst du das?
Also ich habe das Gefühl, da wird ganz wenig drüber gesprochen. Also so Depression oder... Angststörungen, habe ich das Gefühl, hat irgendwie mehr Raum mittlerweile eingenommen.
Ja, es sind aber auch die häufigsten Erkrankungen. Ja. Angst und Depression.
Ja, okay, aber so Zwangsstörungen, also es ist ja schon auch von vielen, vielleicht nicht in jedem, immer in so einem ganz schlimmen Ausmaß, aber ich habe schon das Gefühl, dass viele Menschen mit psychischen Erkrankungen auch zu Zwangsgedanken neigen.
Ja.
Und das ganz schwer, also auch ja, ganz, ich habe auch schon häufiger gehört, dass das ganz selten dann halt, also ganz spät erst erkannt wird, dass halt viele Leute das bei sich selber auch dann nicht sehen im Zweifel. Also im Zweifel vielleicht sogar noch über sich selber sagen, oh, mein OCD kickt, wenn das Sofa irgendwie schief steht, aber nicht merken, dass OCD kickt eigentlich, weil du schon die 48. Packung Tomatenmark gekauft hast, weil du Angst hast, keinen Tomatenmark mehr zu haben.
Ja, so dieses Horten kommt dann ja auch ganz schnell dazu, ne? Aber, was da jetzt wieder auffällt, ist, oder was ich dazu noch sagen muss, ist, dass Diagnosen ja, die sind ja von Forschenden erstelltes soziales Konstrukt zur Vereinfachung und Vereinheitlichung. Und da überschneiden sich halt auch ganz viele Symptome.
Ja.
Und deswegen kommt es dann auch oft zustande, dass es dann halt so ein Teil davon und ein Teil davon hat. Ne? Also, aber schon sind Depressionen, also diese affektiven Erkrankungen, also Depressionen und so und Angststörungen sind halt eben am häufigsten vertreten tatsächlich.
Ja. Okay.
Was haben wir noch? Intrusive Thoughts.
Hab das intrusive Gefühl, das Gedanken. Hat sich nicht so durchgesetzt, zum Glück.
Es gibt schon viele Memes.
Ja, aber da kam auch wirklich schnell auch eine Gegenwehr. Ich habe das Gefühl, da wurde ein bisschen drauf aufmerksam gemacht. Also das sollte halt so sein, when you let the intrusive thought win, und das war dann halt so... Das, was eigentlich gemeint war, war...
keine Ahnung.
So spontaner, dummer Gedanke, so.
Ja, oder irgendwie irgendwas beim Kochen gemacht, keine Ahnung. Spiegelei in, weiß ich nicht, Proteinshake reingemacht oder keine Ahnung, irgendwas, was man eigentlich macht oder, weiß ich nicht, Wurst und Nutella zusammengegessen und irgendwie sowas. Aber intrusive Gedanken sind auch einfach richtig belastend. Das macht mich sauer
auch wieder. Ja, ich merk's.
Weißt du, es sind richtig, das sind Zwangsgedanken. Das sind, die haben, also es sind Zwangsgedanken oder halt so, entweder haben die so einen verstörenden Inhalt tatsächlich oder so einen gewaltvollen Inhalt. Also die haben dann so aufdrängende Gedanken, die sie nicht loswerden können, wo sie richtig viel, also sie, die Patientinnen, müssen sie sehr, sehr viel Kraft aufwenden, dem nicht nachzugehen. Und das belastet die richtig. Also die haben dann Gewaltfantasien oder irgendwelche verstörenden, wirklich abstrusen Inhalte, die sie
heute oder so mal einen Artikel gelesen von einer Psychologin, die hochschwanger einer Patientin ein Messer in die Hand gegeben hat.
Das habe ich dir erzählt, das war meine Professorin.
Ach so, das war's.
Ja.
Was dann erzähl selber?
Ja. Ja, also das, genau. Die, meine Professorin war hochschwanger und hat ist halt Therapeutin und sie, ihre Patientin hatte Zwangsgedanken.
Also intrusive
thoughts. Intrusive thoughts, intrusive Gedanken, dass sie das Baby der Therapeutin erstechen müsse mit einem Messer im Leib der Therapeutin. Und was die dann...
Und das hat die halt total belastet.
Das hat sie total belastet. Ja. Jede Sitzung musste sie damit kämpfen. Diese Gedanken, dieses Baby, das muss ich töten. Das weiß ich nicht. Und das, da war sich meine Professorin, also die Therapeutin, sehr sicher mit dem, was sie gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, aber sie musste sich sehr sicher sein, hat vielleicht eine sehr gute therapeutische Bindung zu dieser Patientin. Gehe ich mal davon aus. Weil dann hat sie ihr nämlich ein Messer in die Hand gedrückt. Und sie damit konfrontiert, indem sie gesagt hat, so jetzt, was passiert jetzt, was machen sie jetzt? Und das war dann eine massive Expo, eine Exposition mit diesen Gedanken. Und danach ging es besser. Und meine Professorin hat dann ihrem Mann zu Hause erzählt und der hat ihr dann den Vogel gezeigt und gesagt, du spinnst wohl.
Ja, das
war sehr mutig, hat sehr gut geholfen.
Ja, genau, weil es ist ja eben nicht wie bei einer Schizophrenie vielleicht.
Ja, darauf wollte ich auch, genau. Bei einer paranoiden Schizophrenie, da geht es ja darum, dass die PatientInnen in einer Parallelwelt sozusagen leben. Also die leben in einer anderen Realität. Und ein Paranoid-Schizophrener, dem hätte ich das Messer auf gar keinen Fall in die Hand gedrückt, weil für den tatsächlich diese... Da wäre das eine...
Die Bedrohung,
genau.
Aus seiner Perspektive wäre das die richtige und einzig mögliche Handlung gewesen.
Genau. So. Und das wäre auch ein intrusiver Gedanke, aber da fehlt dann oft die Möglichkeit, sich davon dann zu distanzieren oder sich davon abzuhalten. Und der hätte vermutlich das Baby dann... Ja, was heißt vermutlich? Weiß man nicht. Aber da ist die Gefahr höher, dass dann wirklich was passiert. Weil für den stellt dieses Baby... in dem Körper der Therapeutin eine existenzielle Bedrohung dar. Ja. Also eine Bedrohung für Leib und Leben. Und das sind dann auch immer diese Fälle, von denen man dann in der Bild liest, wo dann steht, Psycho oder Schizophrener schubst Frau vor einfahrenden Zug. Ich will das nicht rechtfertigen, aber ich will erklären, dass für diesen Mann oder diese Person,
wer auch immer,
also zuletzt in Frankfurt, das war ein Mann, aber Für diesen Patienten ist das die einzige Möglichkeit zu handeln, um sich und sein Leben zu schützen, ist eben eine andere Person
zu schubsen in dem Fall.
Weil sonst würde der Patient sterben in deren Realität. Deswegen kommen wir zum nächsten Wort, Psychose. Das ist eine Psychose, wenn man die Realität verkennt. Und das ist dann im genauesten Wortsinne leben diese Menschen in einer verrückten Realität. Sie ist nämlich verrückt von der echten, von der Wahrheit sozusagen. Die leben in einer eigenen Welt mit anderen Begebenheiten.
Was aber auch, muss man dazu sagen, nicht automatisch dazu führt, Straftaten zu
begehen. Nein, auf keinen Fall.
Das ist halt so ein unglaublich geringer Teil. Und das ist dann wieder dieses Thema Stigmatisierung, was gleich noch kommt.
Das sind dann aber die Fälle, die in die Zeitung kommen.
Genau. Aber deswegen, also der Anteil von Menschen, selbst wenn sie eine Schizophrenie haben oder eine paranoide Schizophrenie, die wirklich Dinge tut, die anderen Menschen schaden, ist ja auch super gering.
Ja.
Also da ist auch wieder ein ganz falsches Bild von.
Und diese Menschen leiden ja auch extrem. Also das habe ich auch, jemanden begleitet mit einer paranoiden Schizophrenie. Der sitzt dann da sitzt man dann im Zweifel in Todesangst in seinem Zimmer, weil man Angst hat, dass gleich jemand reinkommt. Und diese Bedrohung ist echt. Und dann hat man im Zweifel noch Stimmen im Kopf oder Halluzinationen. Also man sieht Dinge oder riecht Dinge oder fühlt Dinge, die nicht da sind und weiß das im Zweifel nicht, sondern nimmt halt an, dass es echt ist.
Und die Phasen zwischen den Episoden sind ja auch total belastend, weil die Leute sind ja nicht doof. Und wenn sie aus der Phase rauskommen, sie erinnern sich vielleicht nicht an alles, aber ja doch durchaus an manche Dinge oder sie kriegen das halt gespiegelt.
Ja.
Und die Angst davor, dass die nächste Phase kommt, schwingt ja auch immer mit im Leben. Ja. Du kannst es ja nicht verhindern. Ja.
Und jede psychotische Episode hinterlässt bleibende Schäden im Gehirn.
Mhm.
Das muss man auch nicht vergessen. Ne? Mhm. Also das ist schon eine sehr, sehr üble Erkrankung, gegen die es zum Glück ganz gute Medikamente gibt, die das so ein bisschen eindämmen können. Die haben aber massive Nebenwirkungen, die dann oft dazu führen, dass die Compliance, also die Mitarbeit der Betroffenen, eingeschränkt ist. Die nehmen diese Medikamente dann einfach nicht so gerne.
Mhm. Okay, die sind ja auch immer richtig heftig.
Genau.
Ja.
Das heißt, das haben wir Psychose abgehandelt, intrusive Gedanken.
OCD. Trigger.
Anxiety ist auch noch häufig, wird ja auch irgendwie...
Ja, aber das finde ich nicht so schlimm.
Ja, Anxiety...
Weil das ist ja eh schon ein Wort, was nicht so eine...
Nee, eine Anxiety ist eine generalisierte Angststörung. Das ist eine Diagnose.
Nee, das ist dann ein Anxiety Disorder. Aber Anxiety ist ja ein ganz normales englisches Wort für halt Ängstlichkeit und Angst haben. Ja, okay, aber das kannst du nicht sagen.
Ja, aber Anxiety ist doch... Anxiety Disorder macht dann einen Unterschied, aber trotzdem, ja.
Also Anxiety zu haben, es wurde halt also übernommen ins Deutsche, weil wir halt kein Wort dafür hatten. Also ich fühle mich ängstlich, ist halt ein komischer deutscher Satz sozusagen. Also ist ein korrekter deutscher Satz, aber er hatte vorher keine, man hat das halt nicht verwendet im Sprachgebrauch. Ich fühle mich ängstlich, hat man nicht, das war nicht nur, also das hatte, Angst hat auch im Deutschen eher was mit externer Gefahr zu tun. Und Anxiety beschreibt ja auch so eine innere Unruhe eigentlich eher. Das hat ja auch nicht immer was, so ein Angstfaktor.
Aber dann ist es eine innere Unruhe und keine Anxiety.
Ja, aber dadurch, dass es halt so wenig Raum gab davor vorher, man hat halt nicht darüber gesprochen, es gab keine, also seit wann reden wir in Deutschland über psychische Erkrankungen?
Das
seit
10 richtig, Jahren das oder so? Richtig.
Und da hat ja die
ich will nur damit darstellen, dass es auch andere, also dass man auch andere Begriffe dafür finden kann, um das so darzustellen.
Ja, schon, aber ich finde, ich muss sagen...
Und es hilft, finde ich auch, das vielleicht so zu präzisieren, zu sagen, nicht so... Also diese Anxiety ist ja einfach so, ja, generalisierte Angst, das habe ich aber auch schon mal gesagt, wenn das so unspezifisch ist, dann ist das viel, viel unangenehmer, als wenn man sagt, okay, ich konkret bin ich gerade innerlich unruhig oder
das stimmt, oder aber das finde ich ist ein anderer... Also das würde ich auch als Erfahrung sagen, dass es besser für einen selber ist, wenn man es konkreter benennen kann, also wenn man unterscheidet zwischen... Unruhe, Traurigkeit und so weiter.
Ja,
ja,
aber man nimmt niemandem damit was weg.
Genau, ist, aber ich finde nicht, dass es unter die Kategorie fällt, man stigmatisiert psychische Erkrankung oder man verharmlost die oder so.
Ja.
Also, weil ich habe nicht das Gefühl, also die Leute, die sagen, sie haben Anxiety, das ist schon ja auch dieses belastende Alltagsgefühl, weil man bestimmte Themen in seinem Leben nicht richtig sortiert hat bisher oder... Ja, irgendwie nicht genau weiß, wo kommen irgendwelche Gefühle her. Ich habe eher das Gefühl, dass es im Zweifel den Leuten selber schadet, das zu früh zu nutzen, weil damit echte, schlimme Gefühle, die aus psychischen Erkrankungen resultieren können, so ein bisschen runtergespielt werden. Also ich habe auch ganz, ganz lange gedacht, dass meine Depression ein bisschen Anxiety wäre, weil ich habe mich halt ultra schlecht und belastet gefühlt. Und dann halt hatte ich kein Wort dafür und dachte ich, na, dann ist das wohl Anxiety. Ja, genau. Ist es nicht.
Ja, also genau, das ist auch das, was ich immer sage, präzisieren und nicht so diese diffuse. Das habe ich ja selber.
Ja.
Also ich habe ja selber heute und gestern Anxiety gehabt, weil ich genervt davon war, dass ich zu viel Verantwortung habe in meinem, oder dass genervt davon war, dass ich Verantwortung übernehmen muss und Dinge erledigen muss und davon überfordert bin.
Und halt nicht nur genervt, das hatte ich ja schon auch traurig gemacht. Ja.
Und das dann halt zu präzisieren und reinzuführen und sagen, okay, das und das ist es und nicht nur diese generalisierte Angst vor irgendwas. Ja.
Ja. Das ist dann aber eher ein Tipp als ein
Wort
nicht mehr zu nutzen. Ja.
Dann gibt es auch bipolar, was irgendwie häufig oder das nicht so häufig so
bisschen, ne?
Und depressiv, so das macht mich depressiv.
Oh ja, Winterdepression, da kriege ich immer ein bisschen Flipper.
Es gibt die Winterdepression.
Aber super wenig Leute sind davon betroffen.
Aber das ist was anderes, das ist halt eine richtige Erkrankung.
Ja.
Die jedes Jahr im Zweifel im Winter kommt, oder saisonale Depression.
Ja, das gibt es schon, aber erstmal ist der Anteil von Menschen, die daran erkranken, relativ gering. Plus, dass, um eine saisonale Depression zu haben, halt bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
Bedingungen,
Wie bei jeder Depression irgendwie anhaltende Beschwerden von mindestens 3 Wochen, mindestens so und so viele Stunden am Tag, mindestens so und so schlimm muss das sein. Und wenn man schlechte Laune im Februar hat, dann ist es keine Winterdepression, dann ist das Februar.
Ja.
Also, es kann einem trotzdem schlecht gehen, keine Frage. Man kann trotzdem ultra genervt sein und schlecht drauf und was auch immer. Aber es ist dann halt nicht unbedingt eine Depression. Und auch da nimmt es halt dann wieder Leuten die Möglichkeit, das auszudrücken, die das wirklich haben, ernst genommen zu werden, bla bla bla, wenn es halt so genutzt wird.
Ja.
Ja, macht mich depressiv. Ich muss sagen...
Ich habe das Gefühl, es wird nicht mehr so häufig benutzt.
Ich finde es auch nicht so schlimm.
Ja, aber es ist auch unklar.
Ja, ungenau. Es ist ungenau, aber es ist irgendwie so...
Und Leute, die eine echte Depression haben, denen geht es anders.
Ja.
Also da würde ich jetzt auch gar nicht da irgendwie...
Ja, ist schon nicht so cool, das stimmt
schon. Das ist genauso wenig cool wie intrusive Gedanken oder OCD. Das ist weil das vielleicht. Ist eine psychische Erkrankung, die lebensgefährlich ist.
Mhm.
Also, die nicht nur die Lebensqualität heruntersetzt, sondern die ein hohes Potenzial hat, dass man daran stirbt.
Durch Suizid. Tell me about it.
So, deswegen.
Ja, stimmt schon.
Da stehen wir bitte für dich ein.
Ja.
Also jemand, der sagt, ich bin depressiv, ja. Der ist nie so drauf, wie du drauf warst.
Ja, das stimmt.
So.
Ja, ja das ist, ja, und das Problem ist halt, dass das dazu führt, dass die Leute, die betroffen sind, so wie ich, ihre eigene Erkrankung halt auch extrem runterspielen. Also wenn das halt sowas ist, was halt alle haben, also zumindest geht's mir so.
Ja, nicht alle haben das.
Ja, ich weiß, aber alle, oder wenn
alle sagen
ganz
das.
Viele, genau, ganz viele sagen, ja, genau. Oh, ich bin voll depressiv gewesen in den letzten Wochen, dann denke ich, ja, ich auch. Ach so, ja, dann was ist ja, also wenn das alle haben, dann ist das nicht so schlimm, sozusagen.
Das haben wir mal nicht alle.
Ja, aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Nur für die bedeutet das halt, sie hatten einen schlechten Tag oder ja, sie waren traurig oder sowas. Und für mich bedeutet das halt dann, nicht mehr aufzustehen.
Also, Suizidgedanken.
Ja. Naja, okay, schon, hast du recht. Immer. Gut. Okay, reden wir über...
Ja, ja, schnell ablenken jetzt hier, dein Thema. Ich glaube, es hackt. Ein Thema habe ich noch, das ist, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal angedeutet in einem anderen Podcast, ein Wort, was mich aufregt, nicht triggert, Modediagnose.
Das ist quasi jetzt die andere Richtung.
Ja, wobei, ja.
Ja, das ist ja also genau das Gegenteil, dass man nämlich eine tatsächliche Diagnose und ein tatsächliches Wort runterspielt, indem man es dann plötzlich als Modediagnose bezeichnet.
Aber es, ja, genau, aber das nimmt ja auch, ja, ja.
Ja, und das trifft ja vor allem auf ADHS oder Neurodivergenz zu. Also,
ja, und früher war es was anderes.
Ja, genau, es ist halt immer, wenn irgendeine neue Krankheit halt gerade endlich mal ein bisschen mehr erforscht wird und endlich mal mehr Leute Zugang dazu bekommen, dann ist es plötzlich, ach, das hat ja jetzt jeder, so wie Burnout damals. Das war auch eine Modediagnose.
Ja, die ist ja auch nicht mehr, das gibt es ja gar nicht im Deutschen.
Richtig, aber ich meine, nichtsdestotrotz gab es hier viele Menschen, die an einer Anpassungsstörung erkrankt sind oder sowas. Und dann endlich irgendwie behandelt werden konnten oder ernst genommen werden konnten. Und dann gibt es immer Leute, die dann sagen, ach, früher hat es jetzt auch nicht geschadet. Das ist eine Modediagnose.
Ja.
Okay, nochmal zum Abschluss. Wir haben jetzt schon echt lang geredet, deswegen lass uns das nicht so lang machen. Aber Stigmatisierung durch Film und Fernsehen. So, ich muss mich hier outen auf die Gefahr hin, dass ich mich sehr unbeliebt mache.
Okay.
Ich hasse True Crime Podcasts aus genau diesem Grund. Ich finde, es gibt extrem wenig True-Crime-Podcasts, die es schaffen, sachlich und korrekt über sowohl Taten als auch Täter zu berichten, ohne so eine Effekthascherei.
Chips Cola Fakes privat.
Das ist jetzt ein langweiliger Podcast.
Hey, ich kann auch alleine machen.
Ohne das über...
Ja, um das einzuordnen.
Ja, also...
Oder kritisch zu reflektieren. Oder
sie nutzen halt die Krankheit anderer Menschen für den eigenen Profit und für die eigene Geschichte, für die eigene Story. Aus dem gleichen Grund bin ich auch extremer Kritiker von Psycho-Thrillern und so Psycho-alles in diese Richtung. Also auch diese ganzen Bücher. Meiner Meinung nach nutzt das einfach aus, dass Menschen Krankheiten haben, die sich gut für Geschichten eignen.
Ja.
Man macht Profit, ohne dass man irgendwas zurückgibt. Also die Leute, die solche Bücher schreiben, spenden dann ja auch nicht in die Forschung oder sowas, sondern die nutzen...
Ja, oder in die Aufklärung oder
in die Prävention oder was auch immer. Am Ende ist es ja keine... Es ist dann ja nicht als Buch nochmal eine 30-seitige Erklärung dieser Krankheit oder korrekter Zahlen dazu und wie viele Menschen, die so diese Krankheit haben, machen über wie viele Leute mit einer paranoiden Schizophrenie laufen durch Norwegen und verbuddeln irgendwelche Frauen in... Gärten, ja nicht so viele, kommt aber einem so vor, wenn man halt die Krankheit nur aus diesem Kontext kennt.
Ja.
Und deswegen kein Fan, True Crime kein Fan, außer es ist wirklich sehr gut gemacht. in den allerwenigsten Fällen ist es meiner Meinung nach. Plus, dass ich auch True Crime ein bisschen für dumm halte, weil einfach die Zahl von Menschen, die sagt, dass sie davon extrem belastet sind und dass das ihr Leben negativ beeinflusst, ist einfach so hoch. Ich möchte doch mal fragen, ob man das nicht vielleicht rausstreichen sollte aus seinem Hörverhalten.
Ja, das ist dann Selbstfürsorge.
Ja.
Ja.
Falls ihr jetzt noch dran seid und nicht schon ausgestiegen seid von unserer Pöbelfolge, das ist...
Ich höre gerne True Crime oder habe es eine Zeit lang sehr gerne gehört. Habe jetzt in letzter Zeit auch zurückgeschraubt, auch weil ich mir dann oft das gleich gedacht habe, so, es kam jetzt viel zu kurz. So, die Täter sind ja... Oder TäterInnen sind ja oft auch Opfer.
Mhm.
Das kommt auch richtig selten, wird da mal biografisch geguckt, wo das herkommt.
Mhm.
Das, ja, konnte ich dann oft auch, oder wenn dann so reagiert, so, oh krass, das hat der gemacht. Nee, nicht wirklich.
Ja, also, ganz, also wirklich bodenlos schlimm finde ich, wenn das als so ekelhaft wird. Also wenn so gesagt wird, boah, was für ein ekliger Mensch. Oder wie kann man sowas machen? Ja, Bro, weil dann was nicht richtig ist, deswegen ja. Kann man sowas machen.
Ja.
Also natürlich gibt es auch Täter, die einfach Täter sind. Und es ist auch deswegen nicht weniger schlimm. Und es ist auch nicht für die Opfer weniger schlimm.
Ja.
Aber...
Das ist einfach Sensationsgeilheit.
Ja.
Und Geltungs... Also einfach so, ja, wir haben den krassesten Fall jetzt hier besprochen, den ekligsten und den verrücktesten
Täter. Ja, und es ist halt ja doch immer so eine Frage von, okay, wer hat hier die moralische Hoheit? Also ja. Du bist halt... Du hast halt das Glück, nicht krank zu sein und selber keine traumatischen Erfahrungen gemacht zu haben. Kannst du deswegen dann immer so entscheiden, was richtig und falsch ist?
Also ich würde mal behaupten, die viele, die das Gleiche erlebt hätten wie andere, also das kann man einfach nicht vergleichen. Ja. Also man weiß ja nicht, wie man dann handeln würde. Wir sind ja ein Ergebnis von Genetik und erlerntem Verhalten und sozialer Anpassung und was auch immer. Ja, und wenn aber in meiner Kindheit ich da irgendwie massiv misshandelt wurde, dann kann ich nicht meine eigenen Emotionen regulieren und meine eigenen Grenzen und weiß auch selber gar nicht, was richtig und falsch ist.
Was sind auch die eigenen Zugänge zu Hilfe? Also kann mich da jemand unterstützen?
Ja.
Habe ich jemanden, der mich da durchs Leben begleitet und so weiter und so fort? Deswegen, ja, das finde ich auch immer ganz schwierig, wenn das dann noch bewertet wird. Also meiner Meinung nach funktioniert True Crime nur, wenn es wirklich eine reine Aufzählung von Fakten ist.
Ja.
Eine reine mit korrekter Einordnung von Kontexten aller beteiligter Personen und am besten noch eine Einordnung der medialen Begleitung oder so. Also dazu zu sagen, okay, damals wurde dann auch noch in der Zeitung so und so berichtet, die richtige Art zu berichten wäre aber so und so gewesen oder irgendwie sowas.
Da finde ich ARD Crime Time, heißt das, glaube ich, den eigentlich ganz gut. Der ist wenig effekthascherisch.
Mhm. Keine Ahnung, kenn ich nicht. Aber
Effekt halt,
was? Weiß ich nicht. Ja. Ist ja egal, was du meinst.
Ja,
weil man kriegt ja auch Angst dann vor sowas. Also ich muss auch sagen, dass ich vor ganz vielen psychischen Erkrankungen Angst habe. Aus jahrelangem Konsum von Filmen und Büchern, die mir gesagt haben, dass halt, keine Ahnung, also das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, weil darüber weiß ich jetzt auf jeden Fall genug. Aber so früher als Jugendliche dachte ich schon auch, dass bipolare Menschen so voll gefährlich für mich sind.
Die sind sie nicht. Die sind vor allem gefährlich für sich und ihre nahen das nahe Umfeld.
Genau, das, weil mittlerweile weiß ich das auch, aber ich dachte halt...
Wenn man es halt weiß, ne, bipolare Erkrankung ist halt eine Mischung aus manischen Phasen und depressiven Phasen. Mhm. Und in manischen Phasen ist extrem viel Energie da, extrem rücksichtsloses Verhalten gegenüber seinem eigenen Körper. Die schlafen mehrere Tage nicht, fahren zu schnell mit dem Auto, kaufen Dinge, die sie sich nicht leisten können, verschulden sich brutal. Mhm. Und dann kippt das in die Depression und je länger und stärker die manische Phase war, desto schlimmer ist dann die darauf folgende Depression mit extrem hohen Suizidraten und so. Und das ist eine schlimme Erkrankung, von der aber wenig Leute extern betroffen sind. Anders ist das halt bei einer paranoiden Schizophrenie. Wenn die halt unerkannt ist, dann passiert sowas wie am Hamburger Hauptbahnhof vor ein paar Wochen. Die Frau, bin ich mir ziemlich sicher, ich weiß nicht, ob das mittlerweile raus ist, aber die war ziemlich sicher irgendwie paranoid schizophren.
Oder zumindest auf jeden Fall psychisch krank.
Ja, aber...
Schon
am ehesten paranoid schizophren. Ich glaube, man könnte, also weiß ich nicht. Aber für diese Frau war in der Situation einfach bedroht.
Ja.
Und da ist es aber auch so, dass da eine gewisse Gefahr besteht. Aber es gibt davon so wenig Fälle,
Ja, und das macht ja auch ganz viel dann mit der, also wie geht man mit solchen Fällen auch sicherheitsmäßig um sozusagen? Also, weil dadurch, dass so wenig Aufklärung darüber herrscht, anstatt dass man ruhig bleibt, als Gesellschaft jetzt,
ja,
und sich denkt, okay, Mist, diese Person wurde nicht ausreichend betreut, diese Person wurde nicht ausreichend bewacht und ihr wurde nicht ausreichend geholfen. Was können wir machen? Ah, die Lösung liegt wahrscheinlich in einer Reform des Gesundheitssystems und in einer Reform des psychologischen Systems.
Ja.
Stattdessen packt man irgendwie 40 Polizisten mehr vor ein Geflüchtetenheim oder so, weil man sich wieder einredet, das wäre irgendwie Kriminalität durch Migration. Weil man nicht hinguckt, weil man die falschen Schlüsse zieht, weil man seine Vorurteile die das logische Denken übernehmen lässt. Und das ist halt gefährlich.
Ja.
Das ist die wahre Gefahr.
Ja, die Unterversorgung von solchen Menschen.
Ja, und das ist ja auch die Gefahr von Stigmatisierung. Eben, dass man Dinge nicht erkennt und dass man falsch reagiert, weil man falsche Annahmen trifft. Ja.
Genau, das ist zum Beispiel, wenn jemand in die Notaufnahme kommt und sagt, er hat Herzrasen, und dann guckt man danach und dann steht da irgendwie, der hat eine, weiß ich nicht, Angst- und Panikstörung. Dann sagt man halt, ja, beruhigen Sie sich erstmal, das ist nur die Psyche. Und der hat aber eine Lungenembolie. Und davon geht der Herzschlag auch hoch. Die werden dann falsch behandelt, weil sie eben was anderes da stehen haben als Diagnose.
Das ist sowieso bei Diagnosen, dass man halt schnell
in eine Schublade gesteckt wird.
Ja, aber was aber natürlich auch eine Folge davon ist, dass die Leute halt einfach zu wenig Zeit haben, sich richtig um, also die Ärztinnen und die Pflegerinnen und so.
Ja.
Deswegen, ja, egal. Anderes Thema, Gesundheits- und so System.
Ja.
Dazu, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, genau. Dass, also das klang jetzt nach einer Folge, in der wir alles wissen sozusagen. Aber wir haben ja auch ganz viele Sachen irgendwie immer falsch gesagt oder falsch angenommen oder sowas. Und das ist ja auch jetzt eine Folge von, also ich bin Betroffene, du bist professionell sozusagen. Natürlich wissen wir im Zweifel mehr.
Und es ist auch schwierig, das wieder rauszubekommen.
Genau. Also
ich bin ja selber von nicht frei, aber als ich weiß, dass halt als Kind und auch als Heranwachsender noch, zum Beispiel war das ja so komplett gängig zu sagen, ey, das ist ja komplett schwul.
Mhm.
Oder das sieht richtig schwul aus oder keine Ahnung. Das passiert mir jetzt heute nicht mehr, aber am Anfang, als mir dann klar wurde, dass man das nicht sagt, weil das diskriminierend ist, da habe ich auch noch gebraucht, das rauszubekommen.
Mhm.
Und das Gleiche bei behindert. Mhm. Das wird ja auch verwendet, als das ist ja komplett behindert.
Mhm.
Ja, das ist komplett blöd oder scheiße, was es bedeuten soll, aber es diskriminiert ja auch diese Menschen.
Mhm.
Und dass man da noch Fehler macht, ist normal, würde ich sagen. Aber wenn man das jetzt gehört hat, dann kann man das ja sich versuchen zu vergegenwärtigen und versuchen, da vorsichtiger mit umzugehen, andere Begriffe zu verwenden und andere im Zweifel aufzuklären, wenn man sich dazu in der Lage fühlt.
Ja, und was ich da noch hinzufügen wollte, ist, dass was ich finde, was auch richtig hilft, ist, oder nicht, was hilft, aber was eine nette Art, mit anderen Menschen umzugehen, ist, sich auch ein bisschen zu informieren. Insbesondere, wenn man Freunde oder Bekannte hat, die betroffen sind. Also zum Beispiel bei Borderline habe ich das Gefühl, dass die Leute irgendwie sehr alleine gelassen werden damit in ihren Bekanntenkreisen. Also, also die Leute, die ich kenne, die Borderline haben, die tragen das sehr doll mit sich selber rum. Also ich habe das Gefühl, die haben ganz wenig Möglichkeiten, das mit anderen zu besprechen, weil so wenig Leute Ahnung davon haben. Und ich finde es einfach dann nett, wenn man zum Beispiel, wenn man halt jemanden kennt, der das hat, wenn man sich selber mal ein bisschen einliest und man dann vielleicht dann das auch sagt und sagt, hey, so, ich hoffe, das war okay für dich, so, ich hab ein bisschen was darüber gelesen, ich verstehe das jetzt besser, oder wenn du möchtest, kannst du mit mir darüber reden, was dich irgendwie beschäftigt oder was dir helfen würde. So zum Beispiel, also das hat mir auch während der Essstörung voll gut getan, wenn Menschen ein grundlegendes Verständnis für diese Krankheit haben, die müssen ja erst nicht studieren, die sollen sich halt mal vielleicht was zu durchlesen, weil man sich nicht so alleine und unverstanden fühlt, weil man manche Dinge besser erklären kann, weil ich muss auch sagen, was schon manchmal wehtut, ist, wenn einem andere spiegeln so, krass, bei dir stimmt ja auch richtig was nicht im Kopf. Also, das ist schon eine Erfahrung, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber dass Leute wirklich so sagen, so, boah, krass, das hätte ich ja nie gedacht, dass du sowas gedacht hast, oder echt so schlimm waren deine Gedanken oder sowas denkst du, das ist ja heftig. Weißt du, da fühlt man sich ein bisschen alienartig und fühlt sich halt komisch.
Ja.
Und das ist eigentlich nicht so ein schönes Gefühl, wenn man ist nicht komisch, man ist halt krank. Und wenn jemand Krebs hat oder so, dann würde man zu dem ja auch nicht sagen, boah krass, so viele Haare hast du verloren oder so.
Heftig, ey, du kannst gar keinen Sport mehr machen.
Ja, Zumindest ist das keine nette Art.
Ja.
Oder zumindest, was heißt nette Art?
Ja, es fühlt sich halt scheiße an.
Ja. Und deswegen, wenn ihr hört, irgendwie jemand im Bekannten, Freundeskreis hat irgendwas, dann tut es immer gut, sich mal ein bisschen einzulösen, ein bisschen zu informieren, was bedeutet das für die. Und dann kann man mit vielen Gedanken auch selber besser umgehen lernen und selber sich das besser erschließen. Ah, okay, wieso hat die Person jetzt gerade so geantwortet oder wieso ist sie gerade so drauf oder was auch immer.
Ja.
Das hilft einem selber ja dann auch.
Ja.
Und man kann ja auch selber irgendwann mal betroffen sein. Das war man ja auch nie.
Nee.
Das ist das auch das Thema bei psychischen Erkrankungen. Das wird auch immer wie so eine Sache behandelt, aber das ist bei Krankheiten sowieso. Als was, was einen so selber nicht ereilen kann.
Ja.
Wie ist das nochmal bei Psychosen? Treten die nicht auch in so bestimmten Altersbereichen voll gehäuft auf?
Ja, aber das habe ich letztens im Kopf gehabt und dann hat mich jemand korrigiert und gesagt, dass es falsch war. Ich glaube, dass das so Mitte 20 bis 30 so das Hauptalter ist, wo das auftritt.
Auf jeden Fall ist man noch nicht unbedingt geboren.
Mit einer Psychose?
Hm.
Nee. Und du kannst hier vor allem auch Drogen induziert bekommen.
Ja.
Ne? Also beim Kiffen, alles, was so das Bewusstsein irgendwie erweitert, Kiffen, Ecstasy, Amphetamine, Pilze, da...
Das, was man da so als Hängenbleiben oft so beschreibt im Alltagsgebrauch.
Ja. Ja,
in der Sucht. So haben wir das früher immer genannt, so in der Schule, wenn halt manche Leute zu früh und zu lange und dann einfach nicht mehr rausgekommen sind, dann immer... Dann haben wir immer gesagt, so, boah, der hängt immer noch auf seinem Film. Und zwar ja, damit war nicht so eine Stunde gemeint, sondern wirklich so Monate, Jahre.
Ja, aber der hängt an einer Droge.
Nicht immer.
Ja, gut. Ja, sind wir uns jetzt uneigentlich.
Ja.
Aber also bei uns in der Sucht bedeutet hängenbleiben, auf dieser Substanz hängenbleiben.
Okay, ja, das ist was anderes.
Runterzukommen. Ja. Und diese Psychose kann halt dann einen auch noch verfolgen weiterhin. Also auch wenn das dann zum Beispiel während einer Überdosis nur ein einziges Mal passiert, kann das halt immer noch so in Träumen wiederkommen und dann schläfst du schlecht, hast du Albträume davon, musst zum Teil Medikamente dann nehmen, dass du nicht jeden Morgen wieder getriggert bist von diesen Träumen, von diesen psychotischen Träumen, die einen dann einfach auch wirklich sehr belasten und aus dem Konzept bringen können. Mhm. Und da gibt es dann Medikamente, die dann dafür sorgen, dass man sich eher weniger an diese Träume erinnern kann.
Ja. Okay. Hast du noch was hinzuzufügen, was dir noch fehlt?
Ich glaube nicht.
Das war mal eine aufklärerische Folge. Manche sind witziger, manche sind weniger witzig.
Und diese war gar nicht witzig eigentlich, oder?
Nicht so.
Nee, muss auch nicht. Es ist halt auch einfach nicht so schön, eine psychische Erkrankung zu haben. Und dann kann man es als Außenwelt und als zufällig nicht erkrankte Person, ne, das ist ja auch immer, es ist ja einfach der Zufall.
Mhm.
Also es ist Zufall, dass ich während meiner Kindheit nicht vernachlässigt wurde, dass ich traumatisiert bin. Trauma ist auch so ein Ding. Trauma ist, das wird auch relativ inflationär benutzt. Ja. Aber das ist einfach Zufall, dass mir das nicht zugestoßen ist. Da kann ich nichts für, da habe ich nichts dran dazu beigetragen.
Mhm.
Und diese anderen Menschen hatten das Pech, dass sie davon eben betroffen sind und müssen jetzt dann auch noch diese Konsequenzen ausbaden, ecken dann da in der
Gesellschaft
an, weil unsere Gesellschaft, weil die sich im Zweifel komisch verhalten, weil die auch mal einfach, ja, weil das nicht der Norm entspricht, wie sie sich verhalten. Das meine ich mit komisch verhalten.
Oder wie sie auch aussehen.
Wie sie auch aussehen oder was auch immer. Und da ist es unsere Pflicht als zufällig verschonte Person, zufällig gesunde. Wir haben mal, im meisten Fall können wir dafür ja nichts, sondern es ist einfach so. Da haben wir die Pflicht, da auch dann den Betroffenen das Leben so leicht wie möglich zu machen, in meinen Augen. Ja. Weil die haben es schon so schwer genug, nur mit sich alleine, selbst wenn wir uns als Gesellschaft perfekt für die komplementär verhalten würden. Aber deswegen.
Das ist auch ein schönes Abschlusswort. Übernächste Woche kommt dann auch die große Schottland-Folge, weil Lukas dann ganz viel weg ist.
Vorproduziert haben.
Ja, weil Lukas ganz viel weg ist, da werden wir es nicht schaffen, alle Folgen aufzunehmen.
Ja.
Vielleicht mache ich auch mal eine Solo-Folge oder mit meiner Mama. Mal gucken. Irgendwie
anders interviewen, ne?
Also da könnte ich schon mal drauf freuen. Müssen
wir auch bald die Tour de France-Folge machen.
Und die Tour de France-Folge kommt natürlich auch.
Weil wenn ich das nächste Mal weg bin, dann geht die schon los. Und heute ist die letzte Etappe vom Criterium de la Dauphiné. Mhm. Das ist eines der wichtigsten Vorbereitungsrennen. Habe ich, glaube ich, letzte Woche schon angeteasert. Die großen drei sind da angetreten. Und jetzt kommt's. Meine Vorhersage für die Tour, jetzt schon. Mhm. Sollte Pogacar gesund bleiben, von Stürzen verschont bleiben und während der Tour auch weiterhin davon verschont bleiben, also jetzt in der Vorbereitung noch und dann in der Tour auch, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der gewinnt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jonas Vingegaard Zweiter wird. Mhm. Aber dann wird es sehr, sehr spannend, wer den dritten Platz holt. Und da sind drei Leute prädestiniert. Remco Evenepoel, Primoz Roglic oder der junge Deutsche Florian Lipowitz.
Ein Deutscher,
der ist jetzt auch gerade bei der Dauphiné-Rundfahrt, ist auch jetzt gerade Dritter. Ja. Also auch mit Abstand zu Remco Evenepoel, der letztes Jahr Dritter geworden ist. Mhm. Das Spannende ist, dass Primoz Roglic und Florian Lipowitz fürs gleiche Team fahren. Und Primoz Roglic ist der Altmeister, sage ich mal. Der ist schon 10, 12 Jahre wahrscheinlich älter als er, hat letztes Jahr die Vuelta gewonnen, der hat auch schon mal den Giro d'Italia gewonnen, also das ist der, den das Team geholt hat, um die Tour zu gewinnen, aber jetzt kommt ja dieser junge aspiring Deutsche aus dem Langlauf kommt er, glaube ich, und das heißt, wir haben, wenn nicht alles schief geht und es nicht irgendeine komische Stallorder gibt, haben wir einen deutschen Top 5 Fahrer, würde ich mal jetzt prognostizieren, Stand heute.
Okay, wir bleiben dran.
Aber auch,
der Fahrrad-Lukas, Leute, ihr werdet nicht verschont bleiben. Der Fahrrad-Lukas kommt raus, in spätestens 2 Wochen geht's los und dann werdet ihr Daily-Updates auf Lukas Profil sehen. Und dann vielleicht nicht ganz daily, aber so weit, wie ihr es halt schafft. Und wir werden eine große Fahrradfolge auf jeden Fall machen, dann werdet ihr nicht verschont bleiben. Das gehört dazu. Wenn ihr unseren Podcast hören wollt, müsst ihr damit leben. Oder vielleicht ist es auch für euch das Highlight dieses Podcasts, ja. Man weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar für alle Leute, die zuhören. Es läuft gut bisher, oder? 14. Folge, dann kann ich schon mal ein erstes Resümee ziehen. Ich bin zufrieden.
Ich bin auch zufrieden, unser Hund freut sich auch. Der will jetzt aber raus.
Der will raus, der macht Unruhe.
Der macht hier gerade Unruhe.
Ist auch schon auch eine lange Folge. Okay, dann sag mal Tschüss, mein Lieber.
Au revoir, sage ich da nur.
Tschüss.